Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ja, nachdem wir uns die letzten beiden Folgen mit einem Ausflug in die Welt des Reality-TV beschäftigt haben und mit den psychologischen Hintergründen, soll es heute weitergehen mit einer weiteren Grundlagenfolge zu einem ganz wichtigen Thema, wenn es darum geht, die menschliche Psyche besser zu verstehen. Wir hatten ja schon ein paar dieser Grundlagenthemen, vor allen Dingen eben das Thema Bedürfnisse und das Thema Beziehungen. Und heute geht es darauf aufbauend weiter. Diese Grundlagenthemen sind alle miteinander verbunden, also nicht unabhängig voneinander. Man kann sie so ein bisschen thematisch erstmal trennen, aber wir werden auch sehen im Verlauf, dass es ja alles miteinander zusammenhängt sozusagen. Bevor ich anfange mit dem heutigen Thema, also es geht heute um innere unbewusste Konflikte, psychodynamische Konflikte, die wir in uns tragen, noch einmal kurz ein Hinweis. Mich hatte jemand freundlicherweise darauf hingewiesen, dass es vielleicht nicht so clever war, am Ende der letzten Folge, die vielleicht nicht jeder bis zu Ende gehört hat, darauf hinzuweisen, dass es die Möglichkeit gibt, falls euch der Podcast gefällt und ihr ihn regelmäßig hört, den zu bewerten und zu abonnieren. Zum Beispiel bei iTunes kann man bewerten und abonnieren könnt ihr ihn auch auf den anderen Plattformen. Das hilft mir auf irgendeine magische Weise in irgendeinem Algorithmus bei iTunes und Co., damit auch mehr Leute darauf aufmerksam werden und ich ja mich darüber freue und noch motivierter bin, Inhalte zu machen. Ich möchte mich aber an dieser Stelle schon mal bedanken für die vielen Abonnenten, die hier regelmäßig hören, und darüber freue ich mich auf jeden Fall sehr. Ja, so viel kurz dazu. Legen wir direkt los mit dem Thema psychische, innere, unbewusste Konflikte. Also das ist ein ganz zentraler Bestandteil zum Verständnis der menschlichen Psyche. Und wenn ihr das selber besser oder ganz gut verstanden habt, dann könnt ihr euch selber und eure Mitmenschen viel besser verstehen und euer Verhalten und deren Verhalten besser verstehen. Das Thema wird mehrere Folgen umfassen. Und zwar geht es heute um die Grundlagen. Und in weiteren Folgen werde ich euch dann konkrete Inhalte von einzelnen Konflikten vorstellen. Und also konkrete Inhalte, was macht diesen Konflikt aus? Worum geht es da? Was sind auch mögliche Hintergründe und Ursachen? Und wie sieht das in verschiedenen Lebensbereichen dann möglicherweise aus? Es gibt da verschiedene Äußerungsformen sozusagen, wie sich so ein Konflikt niederschlagen kann und zeigen kann. Und das werde ich euch dann ganz konkret sagen. Heute geht's, wie gesagt, erstmal um die Grundlagen zu verstehen, was ist überhaupt damit gemeint. Unter Konflikten verstehen wir im Alltag etwas anderes, als hier gemeint ist. Es geht hier also nicht um äußere Konflikte, die wir mit anderen Menschen haben, sondern es geht um innere Konflikte, die wir in uns tragen und uns in der Regel unbewusst sind. Was aber nicht heißt, dass wir nicht an sie herankommen können und dass sie uns nicht bewusst werden können, diese Themen, die wir in der Regel ein Leben lang mit uns tragen. Also äußere Konflikte zwischen Menschen sind nicht gemeint, allerdings hängt es miteinander zusammen. Also unsere inneren Themen, Konflikte sind die Basis dafür, wie wir in Beziehung zu anderen Menschen uns verhalten und damit umgehen. Was meint das jetzt mit Konflikt? Also es meint, dass wir in uns ein Aufeinandertreffen entgegengerichteter Strebungen, Motivationen, Bedürfnisse haben. Wir hatten ja schon die Folge Bedürfnisse, da hatte ich ja schon darauf hingewiesen, dass Bedürfnisse eigentlich so das zentrale Merkmal unserer Psyche sind, denn wir kommen schon als Wesen mit Bedürfnissen auf die Welt. Und das ist sozusagen das, was von Anfang an da ist, ja, unsere Bedürfnisse nach bestimmten Dingen, die dann im Idealfall beziehungsweise im notwendigen Fall von unseren Eltern beantwortet werden, von unseren primären Bezugspersonen. Und da gibt es Bedürfnisse, die miteinander in Konflikt stehen, in Widerstreit stehen. Nicht immer, aber ja, im Verlauf der Entwicklung tritt das im gewissen Maße immer irgendwie auf. Und das sind sogenannte Ambivalenzen. Man spricht von Ambivalenzen. Und ja, diese Konflikte, die erzeugen eine gewisse innerseelische Spannung, zumindest im neurotischen Bereich, also im eher krankhaften Bereich. Jetzt muss man aber erstmal vorweg sagen, dass diese Konflikte uns ja allen innewohnen, also und dass das nicht etwas per se Pathologisches ist, sondern der Konflikt gilt hier als Normalfall. Man muss sagen, dass dieses Modell kommt aus der Tiefenpsychologie und aus der psychoanalytischen Theorie, ist aber mittlerweile darüber hinaus ja nicht nur bekannt, sondern auch adaptiert worden. Die Verhaltenstherapie hat da ein bisschen andere Begriffe für. Aber das war auch schon immer die Annahme. Schon bei Sigmund Freud gab es Konflikte, die allerdings anders verstanden wurden als heute in der moderneren Tiefenpsychologie und andere Inhalte hatten. Und es war immer schon so, dass der Konflikt als Normalfall galt. Also das ist nichts per se Pathologisches. Auch hier ist es wieder so, dass es unter anderem auf das Ausmaß ankommt und ja, und wie flexibel jemand mit diesen Konflikten umgehen kann. Da komme ich aber gleich nochmal zu. Also im günstigen Fall wird eine Balance zwischen diesen Ambivalenzen gefunden, zwischen den entgegengerichteten Bedürfnissen und Strebungen. Und im Verlauf der Entwicklung ist dann in einem gesünderen Fall eine Vereinbarkeit da, ein sowohl als auch statt ein entweder oder. Ja, also werden wir jetzt konkreter. Es geht eben um Konflikte, die in der Kindheit entstehen. Also es beginnt in der Kindheit. Erfahrungen, die wir eben mit unseren primären Bezugspersonen machen. Das müssen nicht immer die Eltern sein. Das können auch andere Bezugspersonen sein, zu denen eine enge Beziehung steht oder regelmäßiger Kontakt besteht. Es gibt ja auch Kinder, die viel von ihren Großeltern versorgt werden. Und auch das ist sehr prägend. Fangen wir mal an mit dem problematischen Entwicklung. Und zwar ist es da so, dass das Kind eben bestimmte Bedürfnisse und Wünsche und auch die dazugehörigen sogenannten Affekte heißt einfach Gefühle, also Gefühle zum Beispiel von Angst, Scham, Schuld oder Wut, aufgrund eben bestimmter Erfahrungen mit den Bezugspersonen zurücknehmen musste. Und zwar meistens dadurch, dass diese Bedürfnisse wiederholt unerfüllt blieben und dann eben zurückgenommen oder verdrängt werden. Denn die negativen Gefühle, die damit einhergehen, mit diesem Bedürfnisverzicht, wären auf Dauer einfach nicht aushaltbar für ein Kind. Und das Kind versucht, durch bestimmte Mechanismen eine Anpassung herzustellen, die besser psychisch zu ertragen ist. Das ist so eine Art Kompromiss, eine Art Überlebensstrategie, eine suboptimale Anpassungsleistung an diese Bedingungen. Und das Kind versucht auch, die bestmögliche Beziehung zu den Eltern aufrechtzuerhalten. Das wird ein Kind immer versuchen, da es eben existenziell psychisch, also natürlich auch körperlich, aber später auch psychisch von seinen Bezugspersonen abhängig ist. Weil, das hatten wir in der Folge Beziehung, wir sind eigentlich fast immer in Beziehung zu anderen Menschen und wir kommen als soziale Wesen auf die Welt, schon als Beziehungsmenschen. Und wir sind existenziell abhängig von anderen Menschen. Wir können nicht ohne andere Menschen und die Beziehung zu ihnen leben. Und Kinder sind eben natürlich besonders abhängig von ihren Eltern und Kinder haben keine Wahl, wie sich ihre Eltern gegenüber ihnen verhalten. Das ist das Tragische irgendwo ja auch, aber auch das Natürliche in der Welt. Und deswegen entwickeln Kinder verschiedene Anpassungsleistungen an Bedingungen, die für sie kaum zu ertragen sind, schmerzhaft sind, weil eben mit diesen frustrierten Bedürfnissen, das hatte ich ja auch schon in der Folge zu den Bedürfnissen gesagt, sind eben bestimmte Gefühlszustände verbunden, die eben unangenehm sind und schmerzhaft sind und dann kaum aushaltbar sind. Umso jünger das Kind ist, desto elementarer ist eine ja, empathische und auch eine unmittelbare Bedürfnisbefriedigung durch die Eltern. Wenn ein Säugling schreit, dann wissen wir mittlerweile, dass wir als Eltern den Säugling nicht schreien lassen, sondern sofort, unmittelbar, so unmittelbar wie es geht, der Säugling Trost, Sicherheit und Halt von der Mutter oder vom Vater braucht. Und ansonsten ist es eine traumatisierende Situation und ein Säugling ist völlig überfordert in einer Welt, die für ihn noch nicht greifbar ist und mit seinen undefinierbaren Affekten. Und da gab es ja auch mal komische Ansichten drüber nach dem Motto, gibt's auch leider nach wie vor noch. Es gab irgendwie vor kurzem eine große Diskussion zum Thema Elternschule und da wurde mir erzählt, dass da auch irgendwie das Thema da war. Also da geht's ja dann auch immer so ein bisschen darum, Erziehung und wie, was trainiere ich meinem Kind an und ab und so. Das ist so die, wenn man so die klassische Verhaltenstherapie und den klassischen Behaviorismus radikal und extrem interpretiert, so wie er heutzutage auch gar nicht mehr ist, dann entstehen da solche schlimmen Dinge. Und genau, also deswegen, das ist so ein klassisches Beispiel dafür bei ganz jungen Kindern, wie wichtig die Bedürfnisbefriedigung da ist. Im Verlauf der weiteren kindlichen Entwicklung ist es schon so, dass auch kleinere Frustrationen gut ertragen und auch verarbeitet werden können und sogar auch entwicklungsfördernd sind. Davon geht man heute aus. Und es ist ja auch so, dass wir nicht immer, wenn wir älter sind als Kind, nicht immer jedes Bedürfnis sofort erfüllt bekommen. Wir kennen das, ich bringe mal ein kleines Beispiel dazu. Wenn wir zum Beispiel auf den Spielplatz wollten und spielen und so was Kinder halt wollen, sich austoben wollen und nicht irgendwie was leisten wollen, dann haben das unsere Eltern unter Umständen nicht immer sofort möglich gemacht, weil zum Beispiel irgendwas anderes auf dem Plan anstand und wichtig war. Aber wir konnten dann, wenn wir empathische Eltern hatten, konnten wir dann an einem anderen Tag auf den Spielplatz gehen. Dann haben die uns das zum Beispiel gesagt, ja, heute geht das nicht, aber wir können ja dann und dann, ne, übermorgen oder so gehen wir dann auf den Spielplatz. Und das ist dann auch für Kinder aushaltbar natürlich und auch entwicklungsfördernd. Es wird auch angenommen, dass das gerade eben gut ist, wenn da nicht sozusagen sofort immer alles dann auch so umgesetzt wird im gewissen Maße. Und Stichwort Realitätsprinzip, weil wir uns ja auch mit einer Realität auch im weiteren Verlauf unserer Entwicklung auseinandersetzen müssen und weil wir im Erwachsenenalter auch, umso älter wir werden, nicht immer jedes Bedürfnis sofort befriedigt bekommen. Wir müssen manchmal auch Dinge machen, die etwas, unangenehm will ich nicht sagen, aber die jetzt nicht unbedingt so das primäre Bedürfnis in dem Moment sind. Problematisch wäre es in dem Fall gewesen, wenn wir nie auf den Spielplatz gedurft hätten. Also wenn das Bedürfnis danach einfach ignoriert worden wäre, weil, keine Ahnung, gibt es mehrere Gründe für, weil, also als gesunder Mensch kann man sich das eigentlich nicht vorstellen, dass Eltern so herzlos sein können. Aber es kommt, sowas gibt es und bleiben wir mal bei dem Beispiel, da könnte zum Beispiel sein, dass da irgendwelche komischen Moralvorstellungen oder so eine ganz strenge Atmosphäre ist nach dem Motto, Spielen ist unwichtig, hier sind jetzt erstmal andere Dinge wichtig, so schulische Leistungen oder was auch immer oder schlichtweg einfach Desinteresse, Überforderung der Eltern und das führt natürlich dazu, dass das Kind die Erfahrung macht, erstens in seinem natürlichen Bedürfnis nach Spielen, nach sich ausleben, nach Erkundung der Welt und nach Selbstwirksamkeit auch frustriert wird und zum Zweiten auch die Erfahrung macht, dass egal welches Bedürfnis es jetzt ist, einfach nicht wichtig genug ist, von den Eltern beantwortet zu werden. Und es ist einfach eine Frustration, das Gefühl an sich, dass dieses Bedürfnis von den wichtigsten Bezugspersonen ignoriert wird. Das ist auch eine narzisstische Kränkung, eine Kränkung im sich entwickelnden Selbstwertgefühl, das Gefühl, ja, mein Bedürfnis, ich bin nicht wichtig genug für meine Eltern sozusagen. Ja, also durch solche Bedingungen, wenn Bedürfnisse eben von den Bezugspersonen nicht gut beantwortet werden, oder sogar ja schlecht beantwortet werden, entsteht dann dieser Konflikt zwischen dem Bedürfnis einerseits und dessen Abwehr andererseits. Und das bildet den unbewussten inneren Grundkonflikt. Also wie ich schon gesagt habe, Abwehr bedeutet, dass das Kind dann versuchen wird, wenn sich Erfahrungen wiederholen, sein Bedürfnis abzuwehren, ja, irgendwie zurückzuschieben, zu verdrängen. Es gibt da verschiedene Mechanismen, da kommen wir ein andermal nochmal zu. Und damit es einfach ja, also psychisch überleben kann und die Beziehung zu den Eltern irgendwie sichern kann, weil es eben die Erfahrung macht, wenn ich jetzt immer wieder mein Bedürfnis äußere und dann werde ich immer wieder mit dem Schmerz konfrontiert, dass das und das bei meiner Mutter oder bei meinem Vater hervorruft und das ist zu schmerzhaft und deswegen versucht es, sich anzupassen und das Bedürfnis an sich erstmal zurückzudrängen oder auf irgendwelchen Umwegen doch noch erfüllt zu bekommen. Und das sind eben oft gar nicht so gravierende, schlimme Einzelerlebnisse. Das gibt es auch, Stichwort traumatischer Hintergrund. Aber es geht hier bei diesen Konflikten in der Regel vielmehr um sich wiederholende, wiederkehrende Themen, die auf Dauer eben präsent sind. Das macht es halt eben aus. Das kann alles Mögliche sein. Also wir kommen ja zu den Inhalten noch in den weiteren Folgen. Nur kurz genannt, das können Strafen sein, das können ständige Ermahnungen sein, auch ja Dinge, die vielleicht gar nicht auf den ersten Blick so auffällig sind, beiläufige Redewendungen, Blicke, Mimik und Gestik und auch nicht versprachlichte Gefühle der Eltern, denn ein Kind ist feinfühlig und spürt auch Unausgesprochenes. Und das ist es oft gerade, was es auch später, wenn die Menschen in Therapie kommen, so schwierig macht, es aufzudecken. Da braucht es dann so ein therapeutisches Gespür auch dafür, weil für Patienten selber ist das total schwierig, wenn das so unausgesprochene Stimmungen waren und das gar nicht so eindeutig oft irgendwie ist. Und umso sensibler ein Kind ist, desto schwieriger ist es dann, wenn die Bedingungen ungünstig sind. Es gibt Kinder, die sind nochmal besonders empfindsam und sensibel und auch besonders gut im Erspüren sozusagen von Bedürfnissen und Nöten der Eltern. Und da wirkt es dann nochmal besonders schwierig. Aber grundsätzlich ist es für alle Kinder einfach schwierig. Und Kinder spüren, was da los ist oder dass irgendwas nicht stimmt. Und das führt dann dazu, dass es sich um so ein wiederkehrendes, konstantes Thema in der Kindheit handelt oder auch mehrere Themen. Also es ist jetzt nicht so, dass es nur einen Konflikt gibt. Wir haben im pathologischen Bereich, haben wir dann häufig auch, dass da mehrere Themen betroffen sind, die auch sich gegenseitig beeinflussen und ineinander übergehen. Es bleibt dann zurück dieses ungestillte, das ungesättigte Bedürfnis, und meist ein dazugehöriger sogenannter Leitaffekt. Also man geht davon aus, dass mit verschiedenen Themen auch so ein bestimmter Leitaffekt, wie zum Beispiel Wut, Scham oder Schuld, verbunden ist. Und in diesem Grundkonflikt bilden sich dann somit die verinnerlichten, konflikthaften Beziehungsmuster bzw. Beziehungserfahrungen mit den primären Bezugspersonen ab. Man nennt das auch Beziehungsrepräsentanzen in der Fachsprache. Also diese Grundkonflikte beinhalten also im entscheidenden Maße auch das Erleben unseres Gegenübers, die Erfahrung mit den Objekten. Objekt ist ein Begriff auch aus der Psychoanalyse, das heißt einfach ja mit dem Gegenüber. Manchmal sage ich das einfach aus Gewohnheit, aber dass ihr wisst, was das ist. Also mit den anderen und die unsere weiteren Beziehungen im Leben prägen. Und es entsteht dadurch eine bestimmte verfestigte neurotische Erlebens- und Verhaltensbereitschaft, die wir auch Neurosenstruktur nennen oder Persönlichkeitsstruktur. Also das ist jetzt bezogen auf den pathologischen Bereich. Ich sage nochmal wie zu Anfang, dass es eben diese Konflikte nicht nur im pathologischen Bereich zu finden sind und nicht per se pathologisch sind, aber ich mache das jetzt die Darstellung eben im pathologischen Bereich, um das Prinzip klar zu machen. Also diese Neurosenstruktur, die haben alle Menschen. Wir haben alle eine Persönlichkeit und eine Persönlichkeitsstruktur. Und also unsere Persönlichkeit ist auch ziemlich stabil. Wir können ein bisschen was verändern, aber viel eigentlich nicht. Und natürlich, umso problematischer, desto verfestigter ist es auch und desto unflexibler ist unser Erlebens- und Verhaltensmuster. Und mit diesen Konflikten verbunden, sagt man eben, sind dann eben bestimmte Persönlichkeitsmerkmale oder sogenannte Neurosenstrukturen, denen man dann auch verschiedene Begriffe zuordnet und die man dann beschreibt, als zum Beispiel depressive Neurosenstruktur oder narzisstische Neurosenstruktur. Da gibt es allerdings von unterschiedlichen Autoren unterschiedlich viele dieser Strukturen und da wird es dann schon ein bisschen komplizierter. Also das ist nicht so, dass das eins zu eins unbedingt zuordnbar ist. Und aber jedenfalls geht es eben darum, dass diese Grundkonflikte dann sich in der weiteren Entwicklung ja verfestigen und dazu führen, dass wir in der Regel bestimmte Dinge und Erfahrungen immer wieder auf dieselbe Art und Weise erleben und uns auf dieselbe Art und Weise verhalten aufgrund dieser Grundkonflikte. Ich nenne mal nur ganz kurz ein paar Beispiele, wobei, wie gesagt, auf die Inhalte ja in den weiteren Folgen eingegangen wird. Aber trotzdem mal kurz zum Anfang. Also vielleicht habt ihr schon mal gehört, dass das Helfersyndrom sozusagen, also Menschen, die immer viel anderen Menschen helfen, um ja unbewusst spielt dabei eine Rolle, die Schwierigkeit, selber etwas anzunehmen von anderen und aber dennoch so das unbewusste Bedürfnis, etwas zu bekommen auf Umwegen, weil wenn wir anderen Menschen helfen, bekommen wir auch in der Regel etwas zurück, Anerkennung, Dankbarkeit und so weiter. Das würde man sozusagen dem Konflikt um Versorgung, Autarkie zuordnen oder im klassischen psychoanalytischen Sinne nennt man das den oralen Konflikt. Aber das ist jetzt nicht so wichtig. Das ist nur ein Beispiel. Oder wenn wir immer narzisstische Aufwertung suchen müssen, also im besonderen Maße, wenn unser Erleben und Verhalten wirklich maßgeblich davon geprägt ist, unseren Selbstwert zu regulieren und zu erhöhen und Bestätigung von anderen zu bekommen. Das ist das auch ein wiederholendes Muster. Oder wenn wir uns immer wieder die eigene Scheinunabhängigkeit von anderen beweisen müssen, wenn wir nicht akzeptieren können und nicht zulassen können, dass wir als Menschen abhängig sind von anderen Menschen, dann haben wir hier einen zugrunde liegenden Konflikt. Oder wenn wir uns immer wieder gegen Autoritäten auflehnen müssen, zum Beispiel, wenn wir da immer wieder in Konflikt geraten, auch da liegt ein Grundkonflikt zugrunde. Ich komme noch mal kurz zur Abwehr, über die ich gerade gesprochen habe. Ich habe ja erklärt, dass das Kind dann schon bestimmte Bedürfnisse abwehrt. Und das passiert dann eben ja im weiteren Leben weiterhin, dass wenn wir diesen Grundkonflikt haben, dass wir dann unbewusst weiterhin damit beschäftigt sind, diese Bedürfnisse abzuwehren, weil sie uns davor schützen, dass sie bewusst werden, beziehungsweise dass die Bedürfnisse und die verbundenen Affekte, also Gefühle, wieder andrängen und bewusst werden. Und das wollen wir vermeiden aus Angst, den ursprünglichen Schmerz dieser Versagung erneut zu spüren oder wieder enttäuscht zu werden. Also das ist sozusagen zentral, dass wir das vermeiden wollen und deshalb auch im Erwachsenenalter bestimmte Dinge noch weiterhin abwehren, was aber gleichzeitig auch ein gewisser Kraftakt ist, der uns so nicht bewusst ist. Aber das hängt dann häufig auch zusammen mit psychischen Erkrankungen, dass eben vorher eine gewisse Zeit immer ja dieser Kraftakt gemacht werden musste. Das kann allerdings eine ganze Zeit gut gehen, denn es dient dazu, dass wir nach innen hin unser Gleichgewicht einigermaßen aufrechterhalten können, unser psychisches Gleichgewicht. Und dass wir auch nach außen hin so eine Anpassung an die gesellschaftlichen Anforderungen gewährleisten können. Das, was abgewehrt wird, das bleibt aber unbewusst wirksam. Das ist nicht einfach weg, dadurch, dass es verdrängt wird. Und es drängt auch nach Verwirklichung, also die Bedürfnisse bleiben bestehen. Und die Konflikte bleiben ein Leben lang bestehen, selbst eben wenn die Entstehungsbedingungen weggefallen sind, weil wir eben über Jahre da geprägt worden sind und immer wieder dieselben Erfahrungen gemacht haben und unsere Persönlichkeit generell, wie ich schon gesagt habe, eben ziemlich stabil über die Zeit ist. Also es macht durchaus Sinn, diese Abwehr. Und die, es gibt verschiedene Abwehrmechanismen, da komme ich in einer gesonderten Folge nochmal drauf zu sprechen, die vorzustellen. Ich hatte beim letzten Mal oder beim vorletzten Mal hatte ich schon mal über den Abwehrmechanismus der Rationalisierung gesprochen. Es gibt verschiedene Abwehrmechanismen, die da möglich sind. Und das sind auch kreative Leistungen unserer Psyche sozusagen, die uns schützen sollen. Also es macht schon Sinn und auch jede psychische Erkrankung, jedes psychische Symptom hat einen Sinn. Es ist nicht verrückt in dem Sinne. Auf der anderen Seite zahlen wir halt einen Preis dafür. In Bezug auf die Konflikte ist es so, dass wir ja zum einen eben Verzicht haben auf gewisse Bedürfnisse. Ja, also wenn wir zum Beispiel in dem Modus sind, dass wir uns ständig unsere Unabhängigkeit von anderen beweisen wollen oder ja Nähe schlecht zulassen können, dann verzichten wir auf dieses Bedürfnis und das Erleben von Nähe zum Beispiel. Und es kommt dann zu so einer sogenannten neurotischen Einengung unseres Erlebens. Ich finde da ein Symbolbild ganz gut, das Symbolbild der Ritterrüstung. Diese Rüstung, die uns schützt einerseits, aber durch die wir gleichzeitig auch total unbeweglich sind und total eingeengt sind und ja, gewisse Dinge gar nicht an uns rankommen können. Und das Ganze hat eben vor allen Dingen Auswirkungen auf unsere Beziehungen und auf unsere Beziehungsfähigkeit zu anderen Menschen. Weil, wie ich ja schon erklärt habe, die Konflikte entstehen immer in Beziehung. Ja, sonst würden sie nicht entstehen und wir sind ja von Geburt an in Beziehung zu anderen Menschen. Und wir verinnerlichen dann eben bestimmte Beziehungserfahrungen, von denen wir unbewusst annehmen, dass sie auch mit anderen Menschen immer und immer wieder so laufen. Und die Bedürfnisse, die wir haben oder abwehren, auch immer wieder in Beziehung zu anderen Menschen reinszenieren. Ich hatte ja schon mal in einer Folge den Wiederholungszwang angesprochen. Der kommt hier nämlich auch zum Tragen. Also dass wir diese Erfahrung aus der Kindheit in irgendeiner Art und Weise wiederholen. Und das kann natürlich dann zu Problemen führen in den Beziehungen zu anderen Menschen. Der gesunde Weg von Konflikten, den wir haben, wäre eben, wie ich am Anfang schon gesagt habe, ein sowohl als auch dieser entgegengerichteten Bedürfnisse und Motive leben zu können und integrieren zu können. Also zum Beispiel Nähe, aber auch die zeitweise Distanz und Trennung zu Menschen, mit denen wir in Beziehung stehen, ertragen können. Und auch auf bestimmte äußere Lebensumstände flexibler reagieren zu können. Wenn wir einen solchen Grundkonflikt haben, dann kommt es nicht immer zur Ausbildung von Symptomatik. Ein Grundkonflikt kann lange Zeit eben gut kompensiert sein durch diese Abwehrmechanismen und auch durch einen bestimmten Lebensstil, den wir dann pflegen und durch äußere Faktoren, die wir sozusagen herbeiführen, die es uns ermöglichen, unser Gleichgewicht irgendwie aufrechtzuerhalten. Wenn auch unter Kraftanstrengung und unter einem gewissen Preis, den wir zu zahlen haben. Es kann dann dazu kommen, dass durch äußere Bedingungen, und das müssen nicht immer schwere Belastungen sein, kann dieser Grundkonflikt wieder aufbrechen. Zum Beispiel durch Mutterschaft. Wenn eine Mutter ein Kind bekommt und mit ihrer eigenen Mutter Schwierigkeiten zum Beispiel bei dem Thema Geben und Nehmen hatte, dann ist sie jetzt mit der Situation konfrontiert, dass ihr Kind, also ein Kind, ja total viele Bedürfnisse hat und die Mutter ist in der Rolle, dass sie geben muss. Ja, und das ist das Natürliche. Und das Kind ist nicht dazu da, die Bedürfnisse der Mutter zu stillen. Wenn aber die Mutter selber noch so bedürftig ist und diese Bedürfnisse aus ihrer Kindheit hat, dann wird sie das unbewusst an ihr Kind richten. Und es wird ihr möglicherweise schwer fallen, überhaupt das Kind so empathisch anzunehmen, weil sie selber Versagung erspürt hat. Es kann aber auch das Gegenteil sein, dass es sozusagen überkompensatorisch total jetzt bemuttert wird, übermäßig stattfindet, aber gleichzeitig dann so der unbewusste Wunsch vom Kind eben was zurückzubekommen sehr präsent ist. Also ein scheinbar positives Ereignis, was für die meisten Menschen auch so ist, kann im Falle von so Grundkonflikten wie eben Mutter werden, dann zur Belastung werden im Sinne, dass der Grundkonflikt wieder aufbricht und dass die eigentlichen Bedürfnisse von früher wieder andrängen, die ja aber, wie wir schon gesehen haben, in Konflikt stehen zu unseren Ängsten und zu unserer Abwehr. Bei Menschen, die chronisch psychisch erkrankt sind, ist es so, dass diese Kompensation und die Abwehr, von der ich gesprochen habe, weniger gut gelingt. Also die haben quasi die ganze Zeit mit ihren Konflikten zu tun. Die Konflikte sind da auch total zur Persönlichkeit geworden und sind sehr rigide und unflexibel und da gelingt eine Abwehr nicht. Und wie ich schon gesagt habe, es gibt da eine unterschiedliche Anzahl und Auffassung zu den Inhalten der Grundkonflikte in der tiefen Psychologie und Psychoanalyse. Ein bekanntes Schema ist die OPD-Konfliktachse. OPD steht für operationalisierte psychoanalytische Diagnostik. Das ist quasi ja ein bisschen ein Alternativdiagnostikmodell zu den gängigen ICD und DSM, über die wir auch schon mal gesprochen hatten. Und da werden eben verschiedene dieser Grundkonflikte genannt. Ich nenne die einmal kurz. Das ist einmal der Autonomie-Abhängigkeitskonflikt. Wenn ich das versuche, umgangssprachlich bzw. ein bisschen weniger in Fachsprache zu sagen, könnte man auch sagen, es geht da um Nähe und Distanz. Dann gibt es den Versorgungs-Autarkie-Konflikt. Den würde ich übersetzen als Konflikt zwischen Nehmen und Geben. Dann gibt es den Unterwerfungs-Kontroll-Konflikt. Manche nennen ihn auch Macht-Ohnmacht-Konflikt. Und dann gibt es noch Konflikte und Thematiken um Selbstwert, um Schuld und um Identität. Und davon werde ich einige auf jeden Fall in weiteren Folgen näher vorstellen. Das Thema Selbstwert ist sehr umfangreich und, wie ich finde, eben auch in unserer heutigen Zeit sehr präsent, sodass das wahrscheinlich ein bisschen ausführlicher werden könnte und nicht in einer Folge abzuhandeln ist. Dann gibt es auch noch so die klassischen Annahmen in der Psychoanalyse, die auch von Konflikt gesprochen haben. Bei Freud war es der Konflikt zwischen Über-Ich und Es oder Es. Vielleicht kennt ihr das Modell von Freud, sein ursprüngliches Modell zur Psyche mit dem Ich, mit dem Über-Ich und dem Es, dieses Instanzenmodell. Der hat früher eben in seiner Zeit, hat er halt vorrangig Konflikte zwischen Über-Ich und Es identifiziert. Was heißt das? Das ist ein Konflikt zwischen unserem Gewissen letztlich und unseren Trieben. Freud hat ja auch immer viel von Trieben gesprochen. Heutzutage sprechen wir halt eher von Bedürfnissen. Damals hatte das alles noch so ein bisschen mehr so eine sexuelle Komponente, was aber auch daran liegt, dass in der Zeit, in der er gewirkt hat. Und in dieser Zeit waren halt primär diese Konflikte auch gesellschaftlich vorherrschend, weil es eben auch was damit zu tun hat, wie unsere gesellschaftlichen Stimmungen so sind. Und dieser Konflikt zwischen Über-Ich und Es ist eigentlich ein Schuldkonflikt. Da geht es um das Thema Schuld und Gewissen. Und es hatte viel damit zu tun, dass es auch in der Zeit war, in der viele Dinge einfach verpönt waren, in der ja es viel rigider war, in der die Handlungsmöglichkeiten und Freiheiten des Individuums eingeschränkter waren, ja es züchtiger zuging sozusagen. Und heutzutage haben wir gesellschaftlich eher Selbstwertthemen. Da gibt es auch so eine Annahme zu, das beschreibt man auch als Konflikt zwischen Ich-Ideal und zwischen unserem realen Selbst. Da geht es im Prinzip darum, Ich-Ideal heißt so viel wie, wie möchte ich am liebsten sein? Ja, welche Eigenschaften und möchte ich haben und möchte ich auch von anderen bestätigt bekommen. Also da geht es um das Thema Auseinanderklaffen zwischen diesem Ideal und wie die Realität ist, wie ich von anderen in der Realität auch gespiegelt werde. Das hat viel mit Selbstwert und mit Scham zu tun und das ist eigentlich ja für unsere Zeit jetzt eher vorherrschend, weswegen das Thema Selbstwert und Narzissmus ja, für unsere Zeit eher typisch ist. Wobei ich auch beobachte, dass das Thema Schuld irgendwie auch ein bisschen wieder zurückkommt, wenn wir so jetzt daran denken, an die gesellschaftliche Stimmung in Bezug auf unser Klimaproblem. Ja, da geht es ja auch dann viel darum, wie schuldig machen wir uns, wenn wir bestimmte Verhaltensweisen an den Tag legen. Da wird es wieder sehr moralisch. So ein bisschen so ein Wiederaufkommen dieser Schuldthematik oder darum, machen wir uns schuldig, wenn wir keine gendergerechte Sprache benutzen oder sowas. Also da sind schon moralische Themen jetzt auch wieder mehr im Kommen. Aber dennoch würde ich sagen, dass das Selbstwertthema ziemlich vorherrschend ist. Und ein zweites Thema, was eben für unsere Zeit sehr typisch ist, ist das Autonomie-Abhängigkeitsthema bzw. Nähe-Distanz-Thema. Durch die Erziehung und die Erziehungsbilder, die wir in der heutigen Zeit haben, das ist eine ganz andere Erziehung als vor 50, 60 Jahren. Und hat sich weiterentwickelt und es ist eben, die ist dadurch gekennzeichnet, dass die Beziehung der Kinder zu den Eltern viel enger ist, dass es auch weniger Großfamilien gibt und dass die Bedürfnisse der Kinder sehr im Vordergrund stehen, dass Kinder eben halt glücklicherweise nicht mehr irgendwie so rigide, streng und strafend erzogen werden, was eine Weiterentwicklung ist, was aber auch auf der anderen Seite auch dazu führen kann, dass diese Autonomie-Abhängigkeitskonflikte sich entwickeln, weil es für Kinder schwieriger wird, ja, sich aus dem Elternhaus abzulösen, weil die Verbindung so eng ist und eigenständig zu werden. Aber da kommen wir dann drauf, wenn das Thema Autonomie-Abhängigkeit in einer anderen Folge dann zur Sprache kommt. Ja, also das ist so die bekannte Klassifizierung an Konfliktthemen. Was ich am Anfang schon gesagt habe, die lassen sich nicht exakt und scharf voneinander so trennen. Und oft sind auch mehrere Konflikte präsent und Thema und hängen auch miteinander zusammen. Und dann kann man die nochmal unterteilen oder differenzieren in bestimmte Bewältigungsmodi. Also es gibt den Bewältigungsmodus aktiv, passiv oder einen gemischten aus aktiver und passiver Bewältigung. Da geht es einfach um die Frage, was ich vorhin schon gesagt habe, wie geht ein Mensch dann weiterhin mit diesem Konflikt um? Also was sind die Abwehrmechanismen? Sind das eher Abwehrmechanismen und Herangehensweisen, die man als aktiv bezeichnen kann oder eher als passiv oder eher gemischt? Ganz häufig ist es so, dass wir den gemischten Modus haben und auch mal wechseln können. Generell lässt sich sagen, dass der aktive Modus in der Regel mit weniger Leidensdruck einhergeht. Im aktiven Modus sind wir eher auf Kompensation und da gelingt es uns besser, mit unseren Lebensbedingungen den Konflikt irgendwie im Unbewussten zu halten und unsere Bedürfnisse doch noch recht gut zu befriedigen. Und im passiven Modus ist es oft, nicht immer, aber es ist dann oft auch mit Leidensdruck verbunden. Was das genau ist und wie das zusammenhängt, das erkläre ich dann in weiteren Folgen noch genauer. Ja, also ich fasse nochmal kurz zusammen. Psychische, innere, unbewusste Konflikte sind nicht per se pathologisch, sondern das Konflikthafte im Leben wird quasi als Normalzustand angesehen. Es kommt darauf an, wie wir in der Kindheit erlebt haben, wie damit umgegangen wurde mit unseren Bedürfnissen. Also Bedürfnisse ist hier auch wieder das Zentrale, weil, wie ich schon auch in der vorherigen Folge gesagt habe, wir sind sozusagen bedürfniswandelnde Menschen. Also unser Leben dreht sich um unsere Bedürfnisse. Wir haben immer Bedürfnisse, ein Leben lang. Und das ist ganz normal. Und auch, dass Bedürfnisse miteinander auch mal in Konflikt stehen. Aber wenn wir eben in der Kindheit besonders häufig, also wiederkehrend und auch in einem gewissen Ausmaß Bedürfnisse verdrängen und unterdrücken mussten, dann kann sich so ein wirklich neurotischer Konflikt auch entwickeln und und in der weiteren Entwicklung dann eine gewisse Neurosenstruktur, die wir alle haben, die aber unflexibel ist und die auch immer mit Kosten und mit Kraftaufwand einhergeht durch diese Abwehrmechanismen, die wir anwenden müssen, um bestimmte Bedürfnisse zu verdrängen und ein unflexibles Erlebens- und Verhaltensmuster, dass wir zum Beispiel ja immer sehr in eine Richtung tendieren und es uns nicht gelingt, ein sowohl als auch herzustellen, sondern ein entweder oder schwarz-weiß. Das wäre so typisch für den eher pathologischen Weg. Genau. Und das zu verstehen ist zentraler Bestandteil, um die menschliche Psyche zu verstehen und auch vor allen Dingen in Beziehung zu anderen Menschen, wo wir ja permanent in Beziehung zu anderen Menschen sind, zu verstehen, wie da bestimmte Konflikte entstehen und Verhaltensmuster von uns selber und von anderen, welche Ursprünge das haben kann. Ja, soweit erstmal. Und wie gesagt, in den nächsten Folgen bemühe ich mich dann, die einzelnen Themen genauer zu beschreiben und auch hinzuschauen, welche Kindheitskonstellationen können damit zusammenhängen und was für typische Verhaltensweisen und Abwehrmechanismen sind mit den einzelnen Konflikten verbunden. Und dann sage ich erstmal bis dahin und tschüss.